Der Eishockey-Podcast der Kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Jährich First Class Charter.
Neue Ausgabe des Eiskalt-Podcasts mitten aus den Playoffs. Die es ist angerichtet, so muss man es wirklich sagen. Mit den ersten kleinen Situationen. Busterdahl hat Salzburg rausgeschmissen. Graz hat, muss man ehrlich sein, erwartungsgemäß Villach besiegt. Der KC ist noch mittendrin. Und im Moment bist du ein bisschen bettlägerig, aber das hält sich halt hoffentlich bald wieder. Bei mir ist der aktuelle Kapitän, darf man wohl sagen, nachdem der Thomas 100 von Anfang an ist, Clemens Unterweger. Clemens, danke, dass du Zeit hast. Mitten in der Playoff, ich weiß es zu schätzen. Und jetzt muss ich mal kurz fragen, wie geht's da? Ich habe nur gehört, du musst kurz das Bett hüten.
Ja, ich sage danke für die Einladung. Leider in Ungarn über Nacht erkrankt. Hoffentlich nicht allzu schlimm und bin guter Dinge, dass ich bald wieder am Eis stehe. War eine schwierige Nacht in Ungarn, aber in Klagenfurt.
Wir bitten dich, mit den Details zu sparen.
Ja, den brauchen wir lieber nicht.
Da, jetzt müssen wir mal kurz zu deinen Beginnen zurückgehen. Du erwähnst, das hast du selber mal erwähnt, ich habe irgendwo gelesen, so auf die Art Osttiroler Bergbauernburf, jetzt ganz übertrieben gesagt, aber du kommst tatsächlich aus unserem Lieblingsnachbarland im Westen und dort aus einer Gemeinde, wo Eishockey Staatsreligion ist, nämlich aus Huben. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Und ich glaube, dann müssen wir ganz kurz über Huben reden, weil das ist schon ganz eine eigene Eishockey-Einrichtung.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wie bin ich zum Eishockey gekommen? Ich glaube, in Huben hat unsere Väter die alle so alt waren wie ich, mein Papa, die sind die Mitgründer vom Eishockey-Verein. Die haben nicht nur den Verein gegründet, sondern auch das ganze Stadion eigentlich, den Stadionbau selbst in die Hand genommen, haben das über viele Jahre und machen es immer noch exzellent gemacht, dass wir immer frisches Eis und unglaubliche Bedingungen haben zum Eishockey spielen. Die haben noch eine Kunsteisbahn installiert. Die haben wirklich den Grundstein da oben in Osttirol gelegt. Es ist nach wie vor eine Hochburg, wo ganz, ganz viele Leute, auch wenn man nur ein kleiner Verein ist, und es kennen ganz, ganz viele Leute. Und ich bin ja nicht der einzige Spieler, der in die Bundesliga von Huben gekommen ist. Da ist ein Julian Grosslehrer dabei. Andi Niederegger hat dazumals noch beim KAC ein paar Spiele gespielt mit Thomas 100 Pfund. Wir haben einige Spieler gehabt, die Barzell am See gespielt haben, in den Nachwuchsligen. Also da ist früher wirklich, und da immer noch sehr gute Arbeit verrichtet worden.
Jetzt muss man über Huben ein bisschen was wissen. Es ist nicht nur unglaublich, dass in einer kleinen Osttiroler Gemeinde in Wirklichkeit so ein starker Eishockey-Club entstanden ist, sondern wenn man das Publikum kennt, die Einheimischen kennt und jemals da oben im Eisstadion gespielt hat, das ist schon ganz eine andere Liga. Ich habe es nur in der Kärntner Liga dazu aufgeschafft, aber Huben war nie eine angenehme Fahrt. Die Fans darf man durchaus als fanatisch bezeichnen und man hat gefühlt, Eishockey ist da oben Ehrensache. Wie geht's dir damit, dass du quasi normalerweise sagt man, man fängt irgendwo bei einem großen Club an, viele von deinen Teamkollegen haben irgendwo was in Graz, in Salzburg, in Villach, in Klagenfurt quasi ihr Handwerk gelernt. Du hast es vom kleinen Club aufgeschafft. Ist es vielleicht auch so, dass man da ein bisschen geerdeter wird?
Vielleicht. Ich war früher hat es bei uns genau zwei Dinge gegeben, das war Fußball und Eishockey. Im Sommer vielleicht noch ein bisschen rankeln, war noch jeder im Verein dabei und wir haben, wie gesagt, unsere Eltern und der Vorstand von Huben, die haben sich mit uns früher wirklich auseinandergesetzt und haben Trainer geholt, die wirklich mit uns gearbeitet haben, aus Tschechien und haben wirklich von diesen Trainern dann selber so viel gelernt, dass sie selbst uns übernommen haben. Wenn ich einen erwähnen darf, ist der Holzer Josef, unser großer Förderer gewesen, der nicht nur ein Trainer war für uns, sondern ein ganz großes Idol für uns alle und wir wollten alle so sein wie der Sepp. Und Ja, es ist ihm gelungen. Nach wie vor ist er ganz eine große Persönlichkeit in Huben und auch, glaube ich, im Kern Eishockey kennen ihn ganz, ganz viele Leute.
Gibt es einen Moment, an dem du die vielleicht, wo du sagst, da hat es für mich jetzt eishockey-technisch Klick gemacht? War es dein Comeback in Huben dann schon als arrivierter Spieler? War es irgend so, gibt es diesen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, da geht was? Und wir müssen auch kurz über Zell am See sprechen, weil interessanterweise die Achse Zell am See Huben, die funktioniert ja auch seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten.
War Klick gemacht. Ich glaube, dazumals war vom Julian Großleicher die Mama, die ist mit dem Julian hin und her gefahren nach Zell am See, bis es zu einem Freundschaftsspiel gekommen ist, in der U12 oder U14 war das, ich weiß leider nicht mehr genau, wo ja wir gegen die Bundesliga-Mannschaft Zell am See U14, da haben wir, glaube ich, 14-7 oder 14-5, so irgendwie, haben wir da gewonnen. Die haben wirklich wenige Chancen gehabt. Niki Hartl war zum Beispiel bei den Zellern im Line-Up. Und damals hat das angefangen, dass dann der Trainer Peter Mösenlechner von den Zellern Eisbären hat mich nachher gefragt, ob ich Lust hätte, heuer beim World Tournament noch mit den Zeller Eisbären zu spielen. Und dann, ja, das war, glaube ich, so ein bisschen der Startschuss zur Spielgemeinschaft Zell am See Huben. Und wir waren nachher, glaube ich, ja, regelmäßig 5-6 Leute, die wirklich nach Zell am See hin und her gefahren sind. Ein Großteil hat die Maria Großleicher erledigt mit der Fahrerei. Und ja, mit 16 bin ich dann nach Zell am See gezogen in die eigene Wohnung, draußen die Matura fertig gemacht. Und nach der Matura, ja, bin ich nach Graz übersiedelt.
Dazu muss man sagen, du hast so quasi die klassische österreichische Eishockey-Ausbildung gemacht. Du hast jetzt bei Huben angefangen, Zell am See ist ja auch eine Größe, dann Graz. Dann hat es die kurz nach Finnland verschlagen. Ich habe es jetzt nochmals nachschauen müssen, weil ich ja selber ein bisschen Finnland-Bezug habe. Du warst in Kajaani, das wird niemandem was sagen, das ist ein relativ kleiner Dorf bei Hockey. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich bin von Zell am See nach Graz, ja, mir ist es nicht anders gegangen wie vielen anderen jungen Spielern in der dazumals EBL noch. Ich war zwar am Line-Up, habe aber eigentlich de facto nichts gespielt die ganze Saison. Und dann war für mich klar, wenn ich es weiterbringen will und wenn ich weiterhin Profi sein will, ist es an der Zeit, Spielpraxis zu sammeln. Die damalige Nationalliga war das noch, da war ich 4 Jahre vorher in Zell am See und ich wollte eine größere Challenge haben. Und ja, in der EBL, wie gesagt, war es schwierig. Und dann haben wir einen Goalie-Trainer gehabt in Graz, den Jukka, der nach der Saison wieder zurück nach Finnland ist und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Der war nicht nur Goalie-Trainer, sondern auch Off-Ice-Coach. Und ja, wir haben auch lange mit ihm geredet und viel mit ihm gearbeitet in Graz. Der hat sich wirklich für mich Zeit genommen. Der war auch zum Schluss dann hin ein bisschen ein Mentor und Förderer. Der hat mir das ein bisschen näher gebracht, wie die Finnen wirklich arbeiten und trainieren. Und dann war ich im Sommer 7 Wochen oben auf eigene Kosten bei ihm, habe bei ihm übernachten dürfen. Der hat mir einige Mannschaften organisiert aus der Mestis, also zweite Liga, bei dem ich mittrainieren habe dürfen. Und Vertrag habe ich eigentlich noch in Graz gehabt, aber im September ist es dann Gott sei Dank dazu gekommen, dass ich nach Finnland verliehen worden bin. Und ich traue mich zu sagen, ohne diesen Schritt, weil ich glaube, heute nicht mehr da, wo ich jetzt bin.
Hast du jemals einen Plan B gehabt? Es ist oft interessant, wenn man mit Spielern redet, wie knapp solche Entscheidungen ausgehen. Manche sagen, ja, ich war kurz davor, mal zu überlegen, lass es, weil es ist eh kein Platz, ich sehe keine Eiszeit, ich sehe kein Licht. Du hast den Schritt nach Finnland zu gehen, ich meine, das ist ein hartes Eishockey-Land und eins ist auch klar, in Finnland wartet niemand auf einen österreichischen Eishockeyspieler. Ich glaube, das ist amtlich. Was hat das mit dir gemacht als Spieler und vielleicht als Mensch? Weil ich glaube, ja, allein irgendwo hinzugehen, sich zu beweisen, Eiszeit zu arbeiten, dann durchzuspielen. Die Mestis ist eine gute Liga, da gibt es gar nichts, das ist die zweite finnische Liga. Wie siehst du das retrospektiv?
Es war sicher kein einfacher Schritt da, wenn man es im Moment ist natürlich, ja, super, ich freue mich und Ding, aber im Endeffekt bin ich aus Graz weggefahren, habe einen Koffer zusammengepackt und bin dann alleine nach Finnland, nach Kajaani.
Das ist Wissen, also man muss aber den Leuten erklären, was Kajaani ist. Das kennt Karl. Ich glaube, das kennen die halben Finnen wahrscheinlich nicht. Ja,
ja, es ist 800 Kilometer nördlich von Helsinki. Hat, glaube ich, knapp 20.000 Einwohner. Ich glaube, wir haben im Winter, wenn überhaupt, zwei Sonnenstunden gehabt. Das war über Mittag eine kurze Dämmerung. Es hat gehabt minus 39,5 Grad. Also echt, das war Finnland, ja.
Ich muss da kurz eine kurze Episode von mir selber einwerfen. Ich bin ja mit einem Skoda Fabia nach Finnland gefahren. Und Diesel, ehrliche 860 PS, beim ersten Service haben sie mal im Herbst gesagt, also ob er den Winter übersteht, das wissen wir noch nicht so richtig, weil die haben ja alle ihre Heizspulen in die Autos eingebaut, damit sie im Winter die Autos ankriegen. Und ich habe mir gedacht, was der Fabia, der bockt alles. Naja, im Dezember bin ich schon gestanden in der Werkstatt und habe eingebaut. Und da, wo du warst, Kajani, du sagst 800 Kilometer nördlich von Helsinki, ich war 400 Kilometer nördlich von Helsinki, dort ist schon sehr viel Platz für sehr wenig Menschen, glaube ich. Also ich will jetzt keinen Vergleich mit Osterod erzielen, aber dagegen ist Hupen eine verdammte Metropole.
Ja, es stimmt. Es ist wirklich weitläufig in Kajani. Man sieht da nicht wirklich viele Leute auf der Straße im Winter. Die Eishalle war klein, aber fein, sage ich. Also wirklich die Kabine und die Einrichtungen, die Kraftkammer und das war wirklich professionell. Und auch der Verein hat mich ja super aufgenommen. Wir haben 10 Verteidiger im Team gehabt. Und in Finnland gibt es ja diese, leider weiß ich nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber es können ja pro Spiel maximal 6 Verteidiger auf dem Spielbericht stehen. Das heißt, es war, ja, ich bin dort hingekommen, habe den Headcoach kennengelernt. Der Goalie-Trainer war ja bekannt aus Graz, Gott sei Dank. Das war der einzige, den ich gekannt habe. Und dann bin ich in das Kammer reingesessen und dann hat er gesagt, so eine Woche mittrainieren. Und er wird dann entscheiden, ob ich im Line-Up bin oder nicht. Und das war am Anfang, ja, sehr, sehr schwierig für mich, weil, ja, die Finnen, auch wenn sie mich sehr gut aufgenommen haben, geredet ist mit mir nicht viel worden, aber es war auch jedes Meeting, jede Erklärung vom Training, es war alles auf Finnisch. Und Gott sei Dank haben wir noch 2 Franzosen in der Mannschaft gehabt, mit denen ich mich dann ein bisschen, ja, besser verstanden habe, weil sie eben auch die Auswärtigen waren. Es war interessant und sehr lehrreich. Ja.
Was hat es mit dir als Eishockeyspieler gemacht? Das finnische Eishockey ist dafür bekannt, ähnlich wie in Schweden. Sehr diszipliniert, wirklich gute Eisläufer. Ich kann mich erinnern, selbst Anfang der 2000, als ich 3 Jahre in Finnland war, 2,5 Jahre in Finnland war, war das selbst in unteren Ligen unfassbar, wie hoch das Niveau vom Eishockey war. Kaum Strafen. Ja, was hast du mit rausgenommen davon?
Ja, ganz viel. Ich glaube, am meisten gelernt habe ich von der Mentalität selber. Das war ein bisschen ein Kulturschock für mich. Wir haben jeden Tag 2-mal Eistraining gehabt, in der Früh und am Abend. Dazu jeden Tag 2-mal Kraft gekommen. Wir waren eigentlich ein junges Team, ein paar Veteranen, gespickt, ein paar Finnen, die früher mal in der SM-Liga gespielt haben und die aus Kajani vielleicht waren und sonst waren wir ein junges Team und ja, das Trainingslevel und die Intensität kennt man in Österreich. Und vor allem damals, das war jetzt 13 Jahre her, das hat's früher, ja, ich sage es ja ungern, weil das klingt so deppert immer, wenn man sagt, das hat es früher nicht gegeben, aber bei uns hat es das wirklich nicht gegeben. Und da hat jeder seinen Plan gehabt, jeder war 2-mal am Tag am Eis und jeder war 2-mal am Tag in der Kraftkammer, egal ob das vor dem Spieltag war. Unheimlich viel gelernt von dem her, wie sie trainieren und ja, von der Mentalität einfach. Die Finnen sind wirklich sehr hartnäckig und geben nicht auf und viel, viel gelernt von denen.
Sisu ist das Schlüsselwort, die Energie, die Finnen immer da beschweren, wenn sie mit dem Ruck und zur Wand stehen. Clemens, du bist als Verteidiger, das Bild des Verteidigers hat sich komplett gewandelt. Wenn man sich anschaut, wie Verteidiger vor 20 oder 30 Jahren ausgebildet worden sind, eisläuferisch waren, auch körperlich beieinander waren. Und wenn man heute an Kyle Makar in der NHL anschaut oder den ein oder anderen dynamischen Verteidiger bei uns, vielleicht nimm uns mal kurz ein bisschen mit, wie du deine eigene Rolle siehst, jetzt als Verteidiger natürlich beim KAC, mit der unglaublich vielen Eiszeit du da kriegst. Und eins ist mir aufgefallen, ich glaube, du haltest den österreichischen Rekord, was plus minus für einen Verteidiger angeht, wenn man nicht ganz täuscht.
Das war es jetzt leider nicht mit dem Plus Minus. Ich finde meine Rolle, ich sehe mich selber als Zwei-Wege-Verteidiger, der trotzdem sehr, ich sage immer, ich bin und bleibe trotzdem ein Verteidiger und will ja eine Konstante sein in der Verteidigung, die ja verlässlich den Job macht. Und wenn der Job erledigt ist, schalte ich mich sehr gerne in die Offensive ein. Und mittlerweile bin ich schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen älter. Mittlerweile macht es mir ja gar nichts aus, dass ich sage, bitte stellt mir einen Jungen zur Seite, dass ich den führen kann, damit ich doch ein bisschen was weitergeben kann. Und ja, ich fühle mich in der Rolle eigentlich sehr wohl. Wie gesagt, ich glaube, eisläuferisch, ja, bin ich nicht so schlecht für das, dass ich aus Huben bin, aber wie gesagt, wir haben immer Trainer gehabt, die sehr, sehr auf das Eisläuferische und auf das geschaut haben. Wir haben dazumals, muss man mal vorstellen, ich war 10 Jahre alt. Und wir haben einen tschechischen Trainer in Huben gehabt, der mit uns Videoanalysen gemacht hat vom Eislauf. Das war noch mit Videokassette.
Aber nicht Jerzy Prosch, schon damals.
Ja, Jerzy Prosch war später. Aber wir haben einen Trainer gehabt, der mit uns Skills-Training, speziell Eislaufen, hat der uns mit Video gezeigt, wie wir was besser machen können. Und das in Huben vor circa 18 Jahren. Oder 16 Jahren. Nein, warte mal, vor 23 Jahren. Unglaublich.
Du, wenn du selbst die Rolle des modernen Verteidigers anschaust, wie hat sich das geändert? Früher war ein Verteidiger möglichst groß, möglichst hart, teilweise unbeweglich, einen guten Schuss hast gebraucht, dann hast du eigentlich in der EBL damals, in der Eishockey-League heute, relativ gut durchsetzen können. Wie hat sich das geändert?
Ich glaube, das Spiel generell ist viel dynamischer und viel schneller geworden. Nicht nur für Verteidiger, auch für Stürmer. Und wenn du als Verteidiger heutzutage nicht auf einem gewissen Level eisläuferisch und dynamisch auf einem gewissen Level agierst, dann bist du ziemlich verloren bei den heutigen Stürmern, die da draußen rumfahren. Es wird schneller, intensiver und wie gesagt viel dynamischer. Früher war vielleicht noch okay, wenn ich am Eis war, 4 Crosscheck verteilt habe und dann wieder wechseln gegangen bin.
Das spielt sich heutzutage Engelbert Linder an der Stelle.
So lange spielst du heutzutage nicht mehr. Es wird ich glaube, dass noch lange nicht das erreicht ist, was im Eishockey geht. Ich glaube, es wird da in Zukunft noch viel, viel schneller werden. Ich glaube, damals, wo ich so 15, 16 war oder noch früher, keine Ahnung, war, glaube ich, der Pache in Salzburg und der hat so fünf Spieler No Position gespielt. Das war damals ganz brutal. Und ja, ich glaube, dass damals in Österreich so ein bisschen angefangen hat, da umdenken und es zieht sich bis heute eigentlich durch.
Wenn Reisen mehr sein soll, als nur von A nach B zu kommen, dann ist der Jerich Learjet genau das Richtige. Der Bombardier Learjet 75 ist die Limousine der Lüfte. Platz für bis zu 8 Passagiere, 2 Crew und kompromissloser Komfort. Mit einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0, 78 und einer Reichweite von über 3700 Kilometern bringen wir Sie von Graz aus schnell nach Paris, London, Frankfurt oder Lissabon. Abflug einem General Aviation Terminal Graz. Flexibel, diskret und ganz nach Ihren Wünschen. Jerich Learjet. Schnell, elegant, persönlich.
Was auch Gefühl, dass man bei dir hat, aber generell in der KC-Verteidigung, die ja sehr jung ist. Ich meine, es ist ja Timo Nickel gekommen, bist du also jung jetzt relativ, aber man setzt durchaus auf Österreicher in der Defensive wieder. Auch Gefühl, was man hat, ist, diese Ruhe, die ihr ausstrahlt. Es hat die letzten 2-3 Jahre immer wieder so, naja, Stimmen gegeben. Naja, schaffen wir das mit den Österreichern? Und der Katz hat es nicht nur geschafft. Ihr habt eine unglaublich ruhige, junge Mannschaft, die jetzt in den letzten Monaten ja einige Ausfälle zu verzeichnen gehabt hat. Man hat aber nie das Gefühl gehabt, man schwankt jetzt so groß. Ist das auch einfach Teil des, dass man als junger Österreicher wieder das Vertrauen kriegt?
Ja, ich glaube, wir haben ein Vertrauen in uns selber und wir beweisen uns ja jeden Tag im Training, dass wir es können. Und wir arbeiten ja in der Kraftkammer sehr hart und ich glaube, es gibt wenige Spieler und wenige Vereine in der Liga, die härter arbeiten als wir. Und das glaube ich, wissen wir. Und Fehler, ich glaube, jeder macht Fehler. Wenn man sich die Olympischen Spiele anschaut, wo die besten Spieler der Welt spielen, auch die machen unfassbar, Fehler in entscheidenden Situationen. Und ich glaube, bei uns wird das schon noch ein bisschen so gelebt, dass der Österreicher, ja, dass der um nichts minder ist als Ausländer. Und man hat es in den letzten Jahren schon gesehen, wir haben sehr viele Verteidiger außergebracht, die mittlerweile feste Größen auch bei anderen Vereinen sind.
Wenn man sich jetzt dir anschaut oder einen anderen Verteidiger, du spielst regelmäßig 22, 23, 24 Minuten pro Partie. Wenn man sich das zu einem Stürmer dazu anschaut, 12, 13, 14, ja, wenn du ein bisschen Powerplay spielst, vielleicht ein bisschen mehr. Was macht das mit einem körperlich? Wie muss das Verteidiger vielleicht, muss man anders arbeiten? Allein schon, weil du einfach viel mehr Eiszeit kriegst.
Ich glaube, das ganze Spiel ist ein bisschen anders als ein Stürmer, das spielt. Wir haben als Verteidiger das ganze Spiel vor uns und laufen, also skaten ja, glaube ich, deutlich weniger als die Stürmer im Vorcheck. Und ich glaube, das ganze Spiel als Stürmer ist schon, ich meine, natürlich gibt es Spiele, da ist es ein bisschen umgekehrt, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das Stürmerspiel schon ein bisschen intensiver ist als das Verteidigerspiel. Und als Verteidiger hat man doch die Möglichkeit, gewisse Situationen ein bisschen anders zu lesen und mit dem Positionsspiel ein bisschen anders zu spielen. Und speziell, wenn man ja über eine Saison hinweg viel spielt, man lernt ja dazu und man weiß ja, gewisse Fehler macht man vielleicht einmal und das zweite Mal wäre es dumm. Ja, man kennt die Liga, man kennt die Spieler, man weiß mittlerweile, glaube ich, wie man gegen die Teams spielt. Und ich glaube, das ganze Spiel ist schon anders als das vom Stürmer. Die Stürmer laufen, glaube ich, auf eine Saison gesehen dann doch deutlich mehr auf die, wenn man die Eiszeit aufrechnen würde.
Du hast jetzt einige Partner schon neben dir auf der blauen Linie gehabt. Du hast über junge Spieler geredet. Es gibt beim KC Maxi Preimel, Sablatnik und Co. Gibt es jemanden, mit dem du zusammengespielt hast, von dem du vielleicht gesagt hast, das war Mentor, von dem habe ich am meisten gelernt? Oder der hat mir die Möglichkeit gegeben, neben ihm zu wachsen? Was ja das ist, was du jetzt weitergibst?
Ich glaube, das eine Jahr in Graz, wo ich mich dann leider im Dezember verletzt habe, habe ich bis dorthin einige Spiele mit dem Thomas Böck gespielt, der ja nicht nur ein super Eishockey-Spieler war, sondern auch vom Typ her sehr locker war und uns jungen oder jüngeren Spielern doch viel mitgegeben hat von seiner Erfahrung. Und ja, ansonsten, ich bin ein Typ, der sehr viel beobachtet und sehr viel zuschaut und von jedem versucht, das Positive und das Beste mitzunehmen und umzusetzen. Ja, ich glaube, es gibt viele Spieler, von denen man sich Sachen abgeschaut hat und die man versucht, ins eigene Spiel reinzubringen.
Clemens, ist das ein Vorteil, wenn der Trainer selber ein Verteidiger war? Man hat das Gefühl, der Kirk war am Eis, ein totales Rumpelstilzchen manchmal. Auf der Bande wirkt er oft stoisch oder liege ich da jetzt komplett falsch?
Komplett stoisch, darf ich vielleicht nicht unterschreiben. Es gibt Situationen, da wird das schon nach wie vor sehr, sehr emotional und speziell oft mit gewissen Entscheidungen von den Unparteiischen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht er einen guten Job, in die Schlüsselmomente Ruhe reinzubringen. Und ja, stoisch würde ich nicht unterschreiben. Er ist vielleicht ein bisschen ruhiger wie als Spieler.
Er verkauft sich an der Bande einfach ein bisschen besser. Aber trotzdem, ist es Vorteil, wenn der Trainer selber Verteidiger war? Der Kirk lässt das ja laufintensives Spiel, aktives Spiel spielen. Über den Körk hat man immer gesagt, der ist zwar 10 Kilometer pro Partie umsonst gefahren, weil er einfach, aber er hat die Kraft gehabt, er hat die Eleganz gehabt, er hat den Speed gehabt. Aber von dir als Verteidiger wird vom Körk durchaus gefordert, schalt ihn mit ein, schalt das Spiel aktiv, mach auch was mit der Scheibe. Kommt dir das entgegen?
Ja, ich glaube, beide
uns. Vor allem macht es da Spaß. Was? Es darf ja auch Spaß machen, oder?
Ja, auf alle Fälle macht es Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, hat es ja wenig Sinn über so lange Zeit. Aber ich glaube, beide unsere Trainer waren super Verteidiger, die ihr Spiel auf eine eigene Art und Weise ein bisschen geprägt haben. Der Körk war ja doch super Offensivverteidiger, der trotzdem hinten hart gespielt hat. Und der Fischi, ja, brauchen wir nicht mehr erwähnen, der war ja hinten, ja, ein taffer Verteidiger, der im Powerplay das super gelöst hat, immer von der Blauen. Ich glaube, es hilft schon, weil sie einfach Situationen sehen, so wie ein Verteidiger das oft zu sehen hat. Und da ich glaube, jetzt nicht nur zu gewissen Verteidiger, ich glaube, sie wollen zu jedem das Gleiche rüberbringen. Sie wollen, dass wir sehr aktiv sind, sehr viel laufen, eine gute Gap haben, und einfach die Basics von einem Verteidiger sehr gut verstehen. Und ich glaube, es hilft jedem in unserem Team, ja.
Gehen wir ein bisschen zur aktuellen Saison. Dem Kati hat man vor 2-3 Jahren schon quasi vorausgesagt, naja, jetzt ist die große Gönnerin Heidi Horten verstorben, das Geld bleibt weg. Lukas Haudum, Manuel Genais sind nach Graz abgewandert. Wie wird man diese Lücken füllen? Und die einzige richtige Antwort ist, richtig gut. Wie war die Saison bis jetzt? Für die mit Ausfällen, Thomas 100 Pfund, der Kapitän ist ausgefallen. Deswegen hast du als einer der Assistenten jetzt nachrücken dürfen. Bist jetzt Kapitän beim KAC. Wie hat sich das für die bis jetzt gezeigt? Wie lange dauert es, bis man die Chemie findet, auch mit neuen Spielern? Und warst du selber überrascht, wie lange ihr eigentlich, nämlich bis zur letzten Runde, Tabellenführer wart?
Ja, ich glaube, die Saison war eigentlich durchwegs gut. Ich glaube, wir haben wie jedes Jahr am Start ein bisschen uns finden müssen. Es ist jedes Jahr, auch wenn nur wenige Spieler neu sind oder wenn sich nicht viel verändert im Kader, ist es jedes Jahr aufs Neue ein bisschen eine Challenge, sich gegenseitig zu finden. Dann haben wir mit der Champions Hockey League schon sehr früh ein sehr hohes Niveau spielen müssen gegen Brünners und Eisbären und so weiter. Aber ich glaube, mit Anfang Oktober, Mitte Oktober, wo wir uns dann gefunden haben, war es eigentlich echt sehr gut. Und trotz die ganzen Ausfälle, die wir wieder einmal verkraften haben müssen, waren wir eigentlich wieder einmal ganz vorne dabei über die Regular Season. Und ja, wir haben wieder bewiesen, wie eng wir zusammenrücken können und wieder bewiesen, dass wir, egal wer ausfällt, dass junge Spieler und Spieler, die vielleicht für andere Rollen gedacht waren, dass die da sehr gut reinschlupfen können und auch andere Jobs erledigen können. Und ich glaube, das zeichnet uns seit vielen, vielen Jahren aus.
Wir haben vor einiger Zeit schon mit dem Dago Koch einen Podcast gemacht und der hat gesagt, das Ziel auf der Brust, das kann manchmal ziemlich die aufheben. Es kann dir aber Arbeit ziehen, weil auf einmal bist du jetzt nicht nur noch quasi für dein Spiel verantwortlich oder wie du in gewissen Situationen agierst, sondern man hat schon das Gefühl, du musst das große Ganze sehen und das große Ganze als Mannschaft auch vertreten. Wie geht es dir mit der Rolle? Und Legionären, die man einbinden muss, junge Spieler, die man einbinden muss. Was für eine Art Führungsfigur möchtest du sein?
Ich habe es schon oft erwähnt und erwähne es nochmal oder wieder. Für mich war von Anfang an klar, dass der Thomas 100 Pfund der Kapitän bleibt. Ich habe die Ehre, dass ich das C bei den Spielen auf der Brust tragen darf. Für mich, wie gesagt, bleibt nach wie vor der Hundi unser Kapitän. Wer wird da in vielen Entscheidungen sicher noch eingebunden und wird da eingebunden und redet da mit den Trainer und er sieht das Spiel jetzt von oben bei den Spielen. Wo er vielleicht oft mehr sieht als wir unten. Und das nächste ist, wir haben unser Leadership Group, die ist wirklich sehr, sehr stark und ich versuche auch, wenn ich jetzt das CF der Brust habe, versuche nicht mir wirklich da irgendwie da im Vordergrund zu stellen und irgendwie zu sagen, so und so läuft, sondern es wird wie immer bei uns über die Leadership Group entschieden und da haben wir, glaube ich, eine sehr gute und wie gesagt, ich bin derjenige, der das C tragen darf, versuche aber mein Spiel nicht großartig zu ändern und trotzdem am Eis mit Beispiel voranzugehen.
Wenn man jetzt eben noch kurz in der aktuellen Saison bleiben. Ein paar Überraschungen hat es gegeben. Graz hat euch, das war wenig überraschend, am Ende noch überholt. Da habt ihr doch einen kleinen Slump gehabt. Jetzt, die Playoffs haben wir angesprochen. Salzburg bereits draußen. Villach leider auch draußen. Wie geht's weiter? Und wie siehst du die Mannschaften, die jetzt noch im Playoff sind? Warst du überrascht, dass Salzburg so schnell weg war?
Ja, schon, weil Salzburg doch über Jahre bewiesen hat, dass sie eine brutale Playoff-Mannschaft sind und sich im Kern der Mannschaft eigentlich wenig verändert hat. Ja, für mich doch überraschend, dass es 4-0 ausgeht, auch wenn Bustertal eine sehr starke Mannschaft ist. Aber doch 4-0 hat, glaube ich, alle überrascht. Und die restlichen Mannschaften über Graz brauchen wenig reden. Die haben sehr, sehr viel Qualität in den Einzelspielern. Bozen, Ljubljana sind, ja, würde nicht überraschen, wenn einer von denen ins Finale kommt. Ja, Fehrer hat bewiesen zum Schluss, dass sie mit jedem mitspielen können. Für uns gilt es jetzt, auf uns zu schauen und die Serie zu gewinnen. Ja, es ist heuer vielleicht echt so, dass alle von den übrig gebliebenen Mannschaften, die noch dabei sind, und auch die, was jetzt schon draußen sind, speziell Salzburg, ich glaube, jeder von den Verbleibenden ist ein Meisterschaftskandidat. Und heuer ist, glaube ich, echt sehr, sehr spannend mit einem neuen Meister.
Backduell Klagenfurt-Graz?
Das ist ein mögliches Finale, wenn Graz das Halbfinale gewinnt und wir ins Halbfinale einziehen und das gewinnen, wir schauen von Spiel zu Spiel jetzt, da fair war, die ein sehr unangenehmer Gegner sind für uns und wir müssen schauen, dass wir, ja, wie gesagt, die Serie gegen die gewinnen.
Wie, jetzt Graz, das ist ganz klar, und wir haben in dem Podcast auch schon drüber geredet, die haben massiv aufgerüstet. Da ist ganz klar, das ist jetzt nicht, die wollen nicht um einen zweiten Platz mitspielen. Die Ansage von Herbert Jähre als Graz-Präsident ist auch völlig klar. Minimalziel ist der Meistertitel. Das ist sonst das Motto, das ja eigentlich in Klagenfurt gilt. Wie waren die bisherigen Partien gegen Sie? Wie sind Sie als Mannschaft? Wie hast du es jetzt auch erlebt, diesen neuen Drive, der da in Graz vielleicht drinnen ist?
Spiele gegen Graz waren immer, ja, ich glaube, hochemotional und sehr intensiv, wo sich beide Mannschaften sehr, sehr wenig geschenkt haben. Und ja, Graz hat dreimal gegen uns gewonnen. Und ja, das, wenn man sich die letzte Partie anschaut, da waren wir im letzten Drittel 2-0 noch vorne, bevor uns dann Graz wirklich an der Gurgel genommen hat und am letzten Drittel noch 4 Tore geschossen hat. Wie gesagt, sie haben sehr viel Qualität, brutale Einzelspieler, einen brutalen Goalie drin. Und ja, es wundert mich nicht, dass sie da stehen, wo sie jetzt gerade stehen.
Jetzt sagt mir immer, Playoff hat eigene Gesetze. Es kann ganz viel darauf aufpassieren, wie Tagesverfassung logischerweise, aber auch die Verletzungen. Wenn du jetzt nach vorne schaust, es werden hoffentlich beim KT noch ein paar Leute zurückkommen, ohne jetzt da Namen zu nennen. Wie kannst du dann eine Mannschaft wie Graz, die brutales Eiser gespielt, brutal schnelles, brutal stark, ziemlich durch 4 Linien durch, was wäre da das Schlüsselrezept, ohne dass wir jetzt da irgendwas schon vorwegnehmen?
Schlüsselrezept, ich glaube, es bleibt immer beim Gleichen. Wenn Graz dreimal gegen uns gewonnen hat, waren es ja doch immer eigentlich knappe Spiele. Und wir haben ja in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch im Playoff oft ja, uns noch mehr reinbeißen können und noch mehr ja, das dazulegen können. Ja, was ist der Schlüssel, wenn wir unser Spiel spielen? Ich glaube, sie spielen sehr ähnlich wie wir, mit einem sehr aggressiven Vorcheck, mit sehr aktiven Verteidigern, mit vier Linien, die Qualität haben und wo jede Linie gut für ein Tor ist, zu jeder Zeit. Und ja, es wird auf die berühmten Kleinigkeiten, würde es darauf ankommen.
Du bist jetzt weg vom Tagesgeschehen, zurück nochmal zu dir, du bist 33, bestes Eishockey-Alter, muss man sagen. Wenn es bei dir fertig ist, wenn du jetzt auf der Karriere irgendwann mal zurückschauen wirst, den Weg, den du genommen hast, was würdest du gerne über dich selber am Ende sagen?
Dass ich bis zum Schluss nie aufgeben und immer an mich geglaubt habe. Es waren doch schwierige Momente dabei, wo ja, der ganze Profisport an der Kippe gestanden ist. Waren sehr, sehr schwierige Momente und Zeiten dabei, an denen, ja, die mir jetzt wahrscheinlich trotzdem, trotz allem, dann helfen, durch die nächsten schwierigen Zeiten zu gehen. Ja, und wenn ich das einmal behaupten kann, dass ich mir selber nicht schuldig bleibe, dann glaube ich, habe ich alles erreicht, was ich erreichen will.
Dann noch zum Abschluss, wenn du jetzt mit 33 den 10-Jährigen in Huben sitzen sehen würdest, was würdest du dem noch sagen für die nächsten paar Jahre?
Dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, egal was kommt, es lohnt sich weiterzumachen. Das ist, glaube ich, eins von den Sachen und vielleicht auch, dass man nie aufhören soll, Spaß zu haben, egal wie hart das es wird und egal wie finster das es wird in manchen Zeiten. Spaß steht im Vordergrund, deswegen macht man das Ganze und deswegen hat man als kleines Kind angefangen. Und ich würde meinen 10-Jährigen nicht wahrscheinlich sagen, ich habe weiterhin einfach nur Spaß am Eishockey.
Eine dieser Geschichten, die, um das noch ganz kurz anzusprechen, die die Leute schon nachdenklich gemacht haben, war natürlich der Zwischenfall mit Jordan Murray, wo man gemerkt hat, einmal die Solidarität, die es dann im Eishockey Österreich doch wieder gibt. Und wenn einmal viele H-Fans am KAC-Spieler alles Gute wünschen und die Gegner im Playoff die Flexibilität sagen, die Serien haben wir neu zu starten, dann sieht man, glaube ich, auch, dass das Menschliche in diesem Sport trotzdem, trotz aller Härte, echt viel Platz hat. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Spiel einfach extrem schnell und extrem hart geworden ist. Aber dass es eine Solidarität in dem Sport gibt, die man in vielen anderen Sportarten gar nicht so wahrnimmt. Geht es dir gleich?
Auf alle Fälle. In dem Moment hat man, ja, da ist eigentlich der Schalter sofort umgelegt worden von wir spielen jetzt gegeneinander zu was ist passiert, wie geht's ihm, wie kann das passieren? Ja, wir haben mit den Spielern von Fair war dort geredet, am Eis schon und dann auch im Kabinentrakt, weil sie einfach wissen wollten und einige haben ja mit dem Jordan noch zusammengespielt, sei es in Amerika oder in Europa. Und na, man sieht, ja, dass in den Momenten der Sport oder Eishockey ja zur ja, brutalen Nebensache wird und eigentlich kein Mensch mehr an Eishockey denkt, sondern einfach nur mehr im Gedanken beim Jordan ist. Es war ja Wahnsinn, was da passiert ist. Es hat ja das hat ja von uns Spielern eigentlich noch gar keiner realisiert, was da gerade auf der Bank draußen abgeht. Bis uns dann unser Teamarzt in der Kabine das erzählt hat, was da jetzt gerade passiert ist. Also wir wussten, der Jordan ist zusammengebrochen. Es haben eigentlich kleine Kabine. Aber was genau passiert ist, haben wir im ersten Moment eigentlich gar nicht gewusst. Und das war ja brutal, wie das abgelaufen ist und wie die Ärzte da reagiert haben und wie da sieht man, dass die wahren Helden nicht wir sind, sondern wirklich Ärzte und solche Leute. Und in solchen Situationen so zu reagieren und das, ja, das macht Es gibt dann ein bisschen Sicherheit zu wissen, von solchen Leuten bei Spielen und ein paar Trainings umgeben zu sein. Es war eine Ausnahmesituation, die ja Gott sei Dank gut ausgegangen ist.
Wahre Worte zum Abschluss. Ich wünsche dir erstens einmal, dass du dich von einem kleinen Infekt schnell erholst, dann wieder weiterspielst. Ich hoffe, dass der Katze es tief ins Playoff schafft und würde mich über Finale und alles, was danach kommt, sehr freuen. Ich wünsche dir viel Glück. Danke fürs Gespräch. Und ja, beeindruckend vom kleinen Huben über Graz, Zell am See, Finnland, nach Klagenfurt und jetzt als Kapitän. Danke, Clemens.
Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei sein habt.